Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Helga Schubert hat ihn ebenso gewonnen wie Lutz Seiler, Wolfgang Hilbig und Sibylle Levitscharow, um nur mal ein paar große Schriftsteller zu nennen, die mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet worden sind. Jetzt reiht sich auch Tian Sila in diese illustre Liste ein und er war selbst einigermaßen überrascht.
Es geht mir sehr gut, also, aber die Euphorie und der Unglaube stehen jetzt im Moment so sich gegenüber. Noch fasse ich es nicht ganz, aber euphorisch bin ich dennoch.
Ein euphorischer Schriftsteller, Tian Sila, der in diesem Jahr den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen hat. Und wer sonst noch ausgezeichnet worden ist bei den 48. Tagen der deutschsprachigen Literatur und was es dort alles zu entdecken gab, darüber sprechen wir gleich ausführlich.
Der Kern meines Textes ist der Gedanke, dass ein Krieg nicht einfach aufhört, wenn die Waffen nicht mehr benutzt werden, dass ein Krieg für die Überlebenden immer weitergeht. Und ich wollte einfach zeigen, in welchem Zustand man als Kriegsüberlebender immer denkt. Denn es ist wirklich bei mir so, dass auch wenn ich mich durch die Straßen bewege, ich wirklich immer wie so ein Flüstern im Hinterkopf diese Idee habe, wo würde ich mich verstecken, wenn jetzt der Beschuss anfinge.
Der Schriftsteller Tian Sila, 1981 in Sarajevo geboren. Gestern wurde er mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet für seinen Text »Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde«. Es gab einige Kandidatinnen und Kandidaten, die auch preisverdächtige Texte vorgetragen haben und die Juroren auch damit in Begeisterung versetzt haben. Und es wurden ja auch noch 4 weitere Preise vergeben, auch der Deutschlandfunkpreis zum Beispiel an Dennis Pfabe. Und seit Mittwoch vor Ort beobachtet hat das Literaturspektakel meine Kollegin Wiebke Poromka, die immer noch in Klagenfurt ist. Hallo Wiebke.
Hallo, guten Morgen.
War denn diese Entscheidung, dass Tian Sila den Preis bekommt, dann doch irgendwie eine Überraschung vor Ort?
Nein, das war eigentlich keine Überraschung. Und das gleich aus mehreren Gründen. Tian Sila, der hat ja bereits einige Romane veröffentlicht, zuletzt im vergangenen Sommer den autobiografisch grundierten Roman Radio Sarajevo. Und der galt bereits im Vorfeld als einer der Favoriten dieser Tage der deutschsprachigen Literatur. Sein Text, Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde, der wurde auch wirklich sehr einhellig gelobt von der Jury schon am Donnerstag nach der Lesung. Und dann, und das ist eigentlich das Wesentliche, ist das wirklich einfach ein sehr guter, ein sehr eindrücklicher, ein sehr überzeugender Text. Insofern war das eine gute Entscheidung.
Wir können ja mal den Anfang dieses Textes hören, dann hat man auch schon so ein bisschen Gespür, was es eigentlich ist.
Meine Mutter wurde am 12. August 2007 verrückt. Ich war zu Besuch vorbeigekommen, weil ich etwas Bestimmtes mit meinen Eltern feiern wollte. Und kaum hatte ich die Wohnung betreten, als meine Mutter mich am Arm ergriff und zum Esstisch führte. Ich hatte nicht einmal Zeit, die Schuhe auszuziehen, dabei waren wir Bosnier. Setz dich, sprach sie. Setz dich, wir müssen reden. Kurz dachte ich, sie würde mir eröffnen, dass sie an Krebs erkrankt sei oder dass sie vorhätte, meinen Vater zu verlassen. Aber ihr Blick war so erzürnt, dass es eigentlich um etwas gehen musste, was ich verbrochen hatte. Doch was, außer meiner Berufswahl, fiel mir nichts ein. Und über die sprachen wir nicht mehr. Meine Eltern verdammten mich zwar weiterhin dafür, dass ich Lehrer geworden war, doch immerhin verschonten sie mich inzwischen mit ihren Gehässigkeiten. Sie selbst waren gescheiterte Akademiker. Eine Germanistin und ein Bibliothekswissenschaftler, die vor dem Krieg nach Deutschland geflohen waren, um festzustellen, dass ihre kommunistischen Doktortitel hier wertlos waren. An dem Tag, als meine Mutter verrückt wurde, war sie seit etwa einem Jahr arbeitslos, mein Vater noch länger. Dieser Niedergang hatte den steinernen Hochmut der beiden jedoch nicht brechen können und sie blickten auf Lehrer herab wie Mitglieder eines Symphonieorchesters auf Straßenmusikanten.
Der Anfang des Gewinnertextes beim Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis war das von Tian Sila vorgetragen und Wiebke Poromka ist noch in Klagenfurt. Wir haben ihn ja vorhin auch im O-Ton gehört, wo er gesagt hat, der Krieg endet nie. Mhm. Darum geht es auch in diesem Text, nicht? Dass das Echo eigentlich dieser traumatisierenden Erfahrungen bis in die Gegenwart einfach immer weitergeht.
Genau, darum geht es, wie diese Traumata nicht nur eine Familie zerbrechen lassen, nicht nur die Eltern zerbrechen lassen, der Vater, der ist ja im Grunde ebenso verrückt oder versehrt wie die Mutter. Der sammelt alte Elektrogeräte in der Hoffnung, man könne sie noch reparieren. Also eine klassische Ersatzhandlung im Grunde oder Verschiebung, weil die eigene seelische Versehrtheit eben nicht mehr zu heilen ist. Und der Sohn wiederum, das ist wirklich das sehr bewegende Ende dieses Textes, der hat so ein Mantra. Der sagt nämlich schon während des Krieges immer zu sich in so einer Art Selbstbeschwörung, bleib da, also im Sinne von brich nicht auseinander, so wie deine Eltern auseinanderbrechen. Und das Erstaunliche an diesem Text von Tian Sila, trotz dieser Thematik, ist dieser Text voller Humor. Man hat es gerade schon an dieser kleinen Passage gehört über die Schuhe, die er noch nicht einmal ausziehen kann, obwohl sie doch Bosnier sind. Dieser Humor, der wird da zum wesentlichen Mittel, um dieses Ungeheuerliche des Krieges und seiner Folgen überhaupt erzählen zu können.
Also ein sehr berührender Text und man kann ja gespannt sein, denn er ist ja ein Ausschnitt aus einem Roman, der in zwei Jahren erscheinen soll. Also ich bin gespannt, wie dann der ganze Text ist. Und ich hätte ja nach der Begeisterung der Juroren eigentlich auch noch auf ein paar andere Kandidaten getippt. Einige sind auch bedacht worden, zum Beispiel Johanna Seebauer, eine Österreicherin, die hatte mal was Lustiges vorgetragen und man merkte den Leuten ja auch an, dass die Lachbereitschaft sehr groß war. Hören wir uns den Text mal kurz an.
Am Ende war der Pertag schuld. Nicht immer kann man das, was einem so widerfährt, in seinem Leben an aus den Fugen geratenem, im Nachhinein noch erklären. Aber in diesem Fall besteht kein Zweifel. Der Pertag war schuld an allem und dies hier ist der Grund. Er kam herein in die Redaktion, ein dröhnend heißer Julitag war es, das weiß ich noch, alle Fenster hatten wir aufgerissen. Er kam herein, der Pertag, wie immer in großer Eile den Weg durch den Großraum hinüber zu seinem Einzelbüro mit großen Schritten nehmend, wie immer telefonierend.
Das war ein Ausschnitt aus Das Gurkerl von Johanna Seebauer. Die hatte die Lacher auf jeden Fall auf ihrer Seite und hat eben gleich zwei Preise bekommen. Zu Recht, Wiebke Poromka.
Ja, das war eine wirklich im besten Sinne überdrehte Satire auf die Mechanismen dieser medialen Empörungsspiralen, gespickt mit sehr viel Situationskomik und absurdem Humor. Wirklich ein österreichischer Text, kann man wohl sagen.
Und dann hat ja auch Deutschlandfunk einen Preis vergeben an den Autor Dennis Pfabe, der auch schon als Romanautor eigentlich bekannt war. War das eine gute Wahl?
Ja, interessant vor allen Dingen, dass das ein Text war, in dem es ähnlich wie in dem Text von Tian Sila um die Möglichkeit oder Unmöglichkeit seelischer Reparaturen geht, wenngleich das Setting bei Dennis Pfabe ein ganz anderes ist. Bei Dennis Pfabe treffen wir den Erzähler in einem Baumarkt und bald wird klar, es handelt sich auch um eine Art Ausweichbewegung. Dieser Erzähler bestellt mehr und mehr Materialien, die er zu brauchen meint, um ein Haus zu sanieren, von dem dann immer anschaulicher geschildert wird, in was für einem desolaten Zustand es sich befindet. Und irgendwann wird dann aber klar, dieser Erzähler versucht, eine Ordnung zu schaffen, etwas in Ordnung zu bringen, während das Eigentliche, die eigentliche Katastrophe eben nicht in Ordnung zu bringen ist. Denn ganz offenbar hat seine Frau, die nun allein zu Hause trauert, eine Fehlgeburt erlitten. Die Möglichkeit einer Ordnung, oder heißt dieser Text auch. Und das ist eine Erzählung über Trauerarbeit.
Also viel um Schmerz und Traumata bei diesem Wettbewerb. Ist denn jemand leer ausgegangen, der eigentlich unbedingt auch hätte bedacht werden müssen mit einem Preis?
Ja, absolut nicht nachvollziehen kann ich, dass Henrik Santo für seinen Text Treppe aus Papier keinen der Preise bekommen hat. Dieser Autor ist für mich wirklich die Entdeckung des Wettbewerbs. Ich kannte ihn vorher nicht. Und man könnte auch noch zwei, drei andere Namen nennen. Etwa Olivia Wenzel, die hat einen sehr lustig, nicht nur vordergründig lustigen Text geschrieben und provokanten Text über das Begehren junger Mütter. Die hätte durchaus eine Auszeichnung verdient, genauso wie der Beitrag von Midia Mahmoud, der Sprache aufbricht, zersplittern lässt, eben weil auch Identitäten nicht in klare Sprachmuster gegossen werden können. Und darum geht es in diesem Text. Und man muss schon sagen, die Jury hat in der Tendenz sich dann eher für die ästhetisch konventionellen Texte entschieden.
Es gab ja, also man hatte ja schon den Eindruck, dass es so krasse Themenblöcke gab, geradezu wiederkehrende Motive bei den Texten. Fehlte da irgendwas? Oder?
Ja, so ein bisschen diese Vater-Mutter-Thematik, die war relativ dominierend, die ist ja ohnehin immer sehr dominierend, dass die Präsenz der Vergangenheit in unserer Gegenwart war auch so einer dieser großen Themenblöcke. Was aber fehlte und was ich auch ein wenig enttäuschend fand, das waren die Krisen der Gegenwart, also sowas wie Rechtsruck, Klimawandel. Es ging zwar in vielen Texten um Krisen, aber oft blieben die dann doch eher in so einem privaten, familiären Raum.
Jetzt ist ja bei diesem Wettbewerb das Beeindruckende, dass die Kandidaten da sitzen und lesen und anschließend wird öffentlich vor laufenden Kameras über den Text diskutiert. Und da ist die Jury also ganz wichtig. Es gab da einige Veränderungen. Insa Wilke hat aufgehört. Jetzt ist Klaus Kastberger der Juryvorsitzende. Wie waren denn so die Debatten? Wie war die Stimmung und das Niveau?
Am ersten Tag war es sehr brav, sehr ausgewogen. Da habe ich mich tatsächlich ein bisschen gewundert, vor allen Dingen über Klaus Kastberger, der ja sonst doch so durch eine gewisse Ironie, durch Witz, durch intellektuelle Brillanz auch hervorgestochen ist. Das wurde dann in den folgenden Tagen etwas lebendiger, polemischer, aber tatsächlich nicht so ganz besonders analytisch und intellektuell. Das verblieb oft in so einem anekdotischen oder geschmäcklerischen.
Und dieses öffentliche Diskutieren, also dass man quasi vor laufenden Kameras, vor Publikum auch seine Überlegungen und seine Kriterien bloßlegt, das ist ja quasi das Gegenteil dessen, was so in den letzten Wochen diskutiert wurde, als es um Juryentscheidungen ging, Stichwort Literaturpreis, internationaler Literaturpreis, das Haus der Kulturen der Welt. Was verändert sich denn, wenn das alles so öffentlich diskutiert wird?
Der eine Aspekt ist, und das finde ich auch sehr wichtig, weil die Lesenden ja jeweils auch noch zuhören und dort sitzen in dem ORF-Theater, die Diskussion wird in der Regel respektvoller und das kann ja in Diskussionen nie schaden. Ich würde aber nach der Erfahrung der vergangenen Tage, und das habe ich im Vorfeld so ein bisschen anders eingeschätzt, doch sagen, so wirklich transparenter diskutiert wird im Grunde nicht. Das hatte Klaus Kastberger zwar in seiner Eröffnungsrede nochmal angekündigt, dass das so sein wird, aber gerade solche rhetorischen Mittel wie Polemik oder Witz, das sind dann eben doch rhetorische Mittel, in die sich so eine bestimmte Intention dann doch mal kleiden oder verkleiden kann. Das war also nicht so wahnsinnig transparent und wo die Transparenz, wenn sie denn da war, wirklich in absolutes Chaos umgeschlagen ist, in meiner Wahrnehmung jedenfalls, das war gestern, als die Preise vergeben wurden, eigentlich nach einem vermeintlich sehr objektiven Punktesystem, das die Jury vergeben konnte. Und jedenfalls mir und den Umsitzenden ging es so, das haben wir wirklich überhaupt nicht mehr durchschaut, wie sich da die Punkte zusammengezählt haben, worüber genau abgestimmt wurde jeweils. Das war wirklich chaotisch, da müsste man, glaube ich, nochmal drüber nachdenken.
Wie ist das denn überhaupt? Also dieser Wettbewerb, den gibt es jetzt seit 48 Jahren. Auch in Corona-Zeiten hat man das digital weitergemacht. Also der gehört schon fast unter Artenschutz gestellt. Aber ich dachte auch, man hat ja da auch große Namen sind da aufgetreten. Ich habe ja ein paar am Anfang genannt. Ist das immer noch so oder hat man den Eindruck, das ist jetzt doch immer mehr so eine Art Nachwuchswettbewerb geworden?
Ja, das ist auch ein bisschen mein Eindruck, aber es ist natürlich auch ein Risiko, hier bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur aufzutreten, weil es gibt eben keine Preisgarantie, auch nicht für etablierte Autoren. Und auch wenn die Diskussion in der Tendenz moderater geworden ist in den vergangenen Jahren, dann kann natürlich ein Text und damit vielleicht auch eine gesamte Ästhetik doch scharf kritisiert werden. Und das ist natürlich nur verständlich, dass etabliertere Autorinnen und Autoren sich dem vielleicht nicht aussetzen wollen. Aber für mich als Literaturkritikerin ist es natürlich gerade spannend, wenn ich hier auf Namen treffe, die ich vielleicht vorher noch nicht gehört habe.
Wiebke Poromka über die 48. Tage der deutschsprachigen Literatur, die gestern mit der Verleihung des Ingeborg-Bachmann-Preises an Tian Zieler zu Ende gegangen sind. Vielen Dank, Wiebke, für diese Eindrücke.
Ja, viele Grüße nach Berlin.
Und ein ausführliches Gespräch mit dem Preisträger und viele andere Porträts und Lesungen finden Sie auch in unserer Audiothek. Sie haben es vielleicht schon in den Nachrichten gehört, heute Vormittag ist die Meldung herausgekommen, dass der albanische Schriftsteller Ismail Kadare im Alter von 88 Jahren in Tirana gestorben ist. Er gilt als einer der bedeutendsten Autoren seines Landes und war insgesamt 15 Mal für den Literaturnobelpreis nominiert, bekommen hat er ihn aber nie. Tobias Wenzel erinnert an den Autor von Romanen wie Der General der Toten Armee.
Bitokne huaj. Binte shi për zirë me të borë, Im Herbst 2007 las Ismail Kadare in seiner Wohnung in Tirana die ersten Zeilen des Romans »Der General der Toten Armee«. Darin kommt ein italienischer General nach Albanien, um die italienischen Opfer des Zweiten Weltkriegs zu exhumieren und in die Heimat zu überführen. Der später verfilmte, absurde Antikriegsroman, erschienen im Original im Jahr 1963, machte den albanischen Schriftsteller international bekannt. Sein großes Thema war und blieb das eigene Land. Albanien vor, während und nach der kommunistischen Diktatur. Kadare freute sich zwar über die Wende, aber er sparte auch nicht mit Kritik.
Dies ist ein demokratisches Land. Hier herrscht die absolute Freiheit. Aber die Menschen, die früher für die Geheimpolizei gearbeitet haben, darunter leider viele Schriftsteller, wollen nicht, dass die Geheimakten geöffnet werden. Sie sagen, alle Menschen seien während der Diktatur schuldig gewesen. Wenn Schriftsteller regimetreue Literatur veröffentlicht haben, dann ist das zwar eine literarische Sünde, aber doch nicht damit zu vergleichen, dass Autoren ihre Kameraden nicht nur ins Gefängnis, sondern auch in den Tod geschickt haben.
Die meisten Spitzel des Überwachungsstaates seien bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Die totale Überwachung ist auch das Thema von Spiritus. 2007 erschien der Roman auf Deutsch. Darin schilderte Kadare, wie immer gekonnt überhöht, die akustische Überwachung im kommunistischen Albanien. Der Diktator droht zu erblinden und traut nur noch seinem Gehör. Also lässt er an den Körpern seiner Bürger heimlich Wanzen anbringen. Während der Diktatur befand sich Ismail Kadare in einer besonderen Lage. Seine Romane waren im nicht-kommunistischen Ausland erfolgreich. So war er zugleich Aushängeschild und gefürchteter Intellektueller des Regimes. Einige Kritiker allerdings warfen dem 1936 geborenen Kadare vor, er habe, auch als Parlamentsabgeordneter, den kommunistischen Machthabern zu nahe gestanden.
Was heißt es denn, in einem Land wie diesem dem Regime nahe zu stehen? Vielleicht, dass ich am Leben war? 5 meiner Bücher sind in Albanien verboten worden. Und jetzt greift man mich an mit Worten wie, warum sind Sie denn nicht hingerichtet worden? Sie waren am Leben, also standen Sie dem Regime nahe.
Seine internationale Bekanntheit, so Ismail Kadare, habe ihn im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen davor bewahrt, inhaftiert oder gar ermordet zu werden. Entschlossen und stark gestikulierend verteidigte sich Ismail Kadare gegen derartige Vorwürfe. So auch 2007 in seiner barock eingerichteten Wohnung in Tirana. Im Rücken des Autors hing ein Ölgemälde, das Eva mit einem Apfel zeigte, dem Symbol der Verführung. Auch Ismail Kadare wurde in jungen Jahren verführt von der Literatur.
Quand j'étais 12 ans, 13 ans, j'étais très attiré par la grande littérature.
Mit 12, 13 Jahren zog mich die große Literatur in ihren Bann. Ich lebte in einer mittelalterlichen Stadt, in Girocastra. Seltsamerweise spielte das große Haus, in dem ich aufwuchs, eine sehr wichtige Rolle. Es hatte 3 Stockwerke und wir lebten darin mit nur 6 Personen. Wir 3 Kinder, mein Vater, meine Mutter und die Großmutter. Die Zimmer waren nahezu leer. Leere Zimmer haben einen großen Einfluss auf einen Jugendlichen, umso mehr, wenn er eine Neigung zur Fantasie hat. Ich fühlte mich wie in einem Schloss.
Dem Haus seiner Kindheit und seiner Geburtsstadt Girocastra setzte er 1970 ein Denkmal mit dem Roman »Chronik in Stein«. Das Buch wurde erst 18 Jahre später auf Deutsch veröffentlicht. Überhaupt wurde das Werk des studierten Literaturwissenschaftlers Kadare in Deutschland spät entdeckt. Ganz im Gegensatz zur Rezeption in Frankreich. Zuletzt lebte Kadare abwechselnd in Paris und Tirana. Jetzt ist der bedeutendste Schriftsteller Albaniens gestorben. In über 40 Sprachen kann man sein Werk lesen. Ein Werk, das ebenso konsequent wie virtuos um das Land Albanien kreist.
On dit parfois, ah, Ismail Kadare, il était un dictateur aussi.
Manchmal sagen einige Leute, Ismail Kadare war auch ein Diktator. In einem Sinn stimmt das. In Albanien herrschte eine kommunistische Tyrannei. Und wenn man dort ein berühmter Schriftsteller war, dann war man Vertreter einer alternativen Tyrannei, einer spirituellen. Das ist die wichtigste Aufgabe der Literatur, eine Parallelmacht zu schaffen. Und ich war die Parallelmacht, eine spirituelle Macht. Das ist Spiritualität. Da sind wir also wieder beim Roman Spiritus.
Der albanische Schriftsteller Ismail Kadare, der im Alter von 88 Jahren verstorben ist. Seine Romane wie Der General der Toten Armee sind auf Deutsch beim Fischer Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wenn Bilder von Monet oder Renoir gezeigt werden, dann stehen die Menschen Schlange vor den Museen. Der Impressionismus, das ist ein absoluter Publikumsmagnet. Und die bekanntesten Motive, die zieren längst Kühlschränke, Kissenbezüge und Kaffeetassen. Derart massenwirksam war diese Kunstrichtung aber natürlich nicht von Anfang an, vor allem eben nicht in ihrer Entstehungszeit. Und davon erzählt jetzt ein neues Buch von Anka Mulstein, Camille Pissarro oder Von der Kühnheit zu malen heißt es. Und Thorsten Janczek hat es gelesen. Der Titel, der spielt ja schon darauf an, wenn da von Kühnheit die Rede ist. Was war denn daran so kühn, so zu malen wie die Impressionisten?
Es war auf jeden Fall kühn daran, dass sie ganz anders gemalt haben als alle anderen vor ihnen und ganz anderes gemalt haben als alle anderen vor ihnen. Das Was und das Wie, darum geht es. Und das hat zu krassen Ablehnungen geführt. Das was, sie haben eben nicht wie üblich im Salon, also in der Salonmalerei, der akzeptierten Malerei, nicht so literarische, mythologische Szenen gemalt, sondern sie haben Leute gemalt, die bei der Arbeit auf dem Feld sind oder beim Picknick oder was weiß ich, Balletttänzerinnen in der Oper. Also ganz alltägliche Situationen. Und das hat die Leute schon aufgebracht, weil die vielleicht wollten sie sich gar nicht sehen, wie sie im Regen durch eine Stadt irren, unter einem Schirm gedeckt und sowas. Und das Wie ist dann das Entscheidende, weil die haben natürlich so eine Art Flüchtigkeit, diese üblichen Striche oder Punkte, die den Impressionismus ausgezeichnet haben, gemalt und die Leute sind schreiend davongelaufen. Also der Kritiker des Figaro hat einmal über eine Ausstellung, die die dann selbst organisiert haben, weil sie in den Salon nicht reingekommen sind, geschrieben. Die Rue La Pelletier hat Pech. Nach dem Brand der Oper ist nun eine neue Katastrophe über das Viertel hineingebrochen. Bei Durand Ruelle ist soeben eine Ausstellung eröffnet worden, von der man behauptet, es sei Malerei. Der harmlose Passant wird durch den Fahnenschmuck ins Haus gelockt. Aber welch trauriges Schauspiel bietet sich seinen entsetzten Augen. Von wahnwitzigem Ehrgeiz befallen haben sich 5 oder 6 Irre, ein Häuflein unglücklicher Geschöpfe, darunter eine Frau, zusammengetan und ihre Werke ausgestellt. Das war die Reaktion auf die Impressionisten damals.
Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil das ja einem ja so schmeichlerisch schön alles erscheint und alle dahin rennen. Hat denn Camille Pissarro da eine zentrale Rolle gespielt? Weil es ja gar nicht so bekannt wie viele andere Namen, von denen ich vorhin ja auch einige genannt habe.
Ja, nach Anka Mulstein ist er sozusagen der Kern eigentlich der Gruppe gewesen. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass der einen sehr ausgeglichenen, starke Beharrungskräfte hatte und hat die Leute eigentlich alle zusammengebracht. Man muss auch wissen, dass dem war die Malerei nicht in die Wiege gelegt. Der ist in der Karibik geboren worden, auf einer kleinen Insel, Saint-Thomas, wurde dann erst als 11-Jähriger von dort aus nach Paris oder in die Nähe von Paris in ein Internat gegeben, damit er eine gute Erziehung mit seinem Bruder bekommt. Er musste dann zurück wieder ins Handelsgeschäft seiner Eltern, hat sich dann aber, weil er in Paris damals schon die Malerei oder das Zeichnen kennengelernt hat, hat er sich dann so entschlossen, Maler zu werden, dass er dann tatsächlich 1855 wieder nach Paris gekommen ist. Und da haben die dann angefangen, in privaten Malschulen oder vor allen Dingen im Louvre sich kennenzulernen, weil im Louvre haben sie alle gesessen und kopiert. Gab es einen Kopistenausweis für Studierende, würde man heute sagen. Und da haben die sich alle kennengelernt. Da saßen die alle rum und haben miteinander kopiert und haben vor allen Dingen angefangen, darüber zu diskutieren, wie man anders malen kann. Und die sind dann irgendwann einfach rausgegangen und haben in der freien Natur ihre Staffeleien aufgestellt und da eben diese wunderbaren, lebendigen Szenen gemalt.
Und ist dieses Buch jetzt dann quasi eine Biografie von Camille Pissarro? Erzählt sie einfach das Leben von diesem Künstler und so ein bisschen das Drumherum? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist eine ganz klassische, fast bürgerlich klassische Biografie von Beginn bis Ende. Aber was Anka Mulstein schafft, dass sie da immer so Themen setzt. Denn Pissarro war nicht nur ein wirklich bedeutender Maler, sondern er war eben auch ein Familienmensch, hatte seine Kinder erzogen, hat denen das Zeichnen beigebracht, hat ihnen aber auch zwei wesentliche Werte mit auf den Weg gegeben, nämlich Geduld, die musste er selber haben, weil er nicht anerkannt war, und eben einen starken Willen, den hatte er quasi schon sein ganzes Leben lang, und das hat er denen alles mitgegeben. Das ist so die eine Seite, die sie auffächert. Die andere Seite ist eine ganz interessante Beziehung zu seinem eigentlichen Kunsthändler, das ist ja ein Galerist, würde man heute sagen, aber Kunsthandel war früher etwas ganz anderes. Die Kunsthändler haben direkt alle Werke immer angekauft. Das heißt, sie haben sie nicht in Kommission genommen wie heute, sondern haben sie sofort angekauft. Und Paul Durand-Ruel, der Kunsthändler, von dem eben schon die Rede war, der hatte eben an die Impressionisten und insbesondere an Pissarro geglaubt, bis kurz vor Pissarros Tod. Da haben sie sich dann getrennt. Aber das heißt, der hat diese ganze Familie über Wasser gehalten, und dieses Buch bietet auch einen Einblick, wie lang man Geduld haben muss, bevor sich ein Erfolg einstellt, denn Pissarro konnte seinen Erfolg am Ende des Lebens noch erleben. Bis dahin war das eine Strecke unendlicher Kargheit und Armut gewesen.
Also schaut man sich die Bilder der Impressionisten dann schon auch nochmal anders an, wenn man dieses Buch liest oder gelesen hat?
Total. Es ist in vielerlei Hinsicht wahnsinnig interessant, weil auch also Pissarro, den man von früh bis spät eigentlich einen Anarchisten nannte, der in der Dreyfus-Affäre in Frankreich eine ganz eigene Position eingenommen hat, auf der Seite seines Freundes Émile Zola. Während andere, Cézanne oder Degas oder sowas, dann reaktionär geworden sind im Alter. Das ist bei ihm überhaupt nicht mehr. Er ist komplett stabil, seinem Weltbild treu geblieben. Und es ist für mich, ehrlich gesagt, der neue Held des Impressionismus.
Ja, das klingt ja toll, lese ich auch. Thorsten Janschek über Anker Mohlsteins Buch Camille Pissarro oder Von der Kühnheit zum Malen. Anker Mohlstein hat es, wie gesagt, geschrieben und aus dem Französischen übersetzt hat es Ulrich Kunzmann. Erschienen ist dieses Buch beim Insel Verlag für 32 Euro.
Straßenkritik.
Ja, mein Name ist Norbert Kaib, hier in Steinhagen. Ich habe das Buch von Alain-Claude Sulzer gelesen und der Romantitel lautet Doppelleben. Es ist ein hervorragendes Buch und fesselt mich sehr. Es geht um die beiden Brüder Goncourt, die gemeinsam leben und ein symbiotisches Leben führen. Auf der anderen Seite geht es aber auch um ihre Haushälterin und sie wird kriminell. Und insofern trifft auch hier der Begriff Doppelleben zu. Alain-Claude Sulzer beschreibt die Gefühlswelt der Protagonisten ganz wunderbar. Ein sehr spannendes Buch, gibt auch viel Hinweise auf das Leben der Menschen zum Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich, Paris. Also es ist sehr beeindruckend, das Buch.
Norbert Kaib liest also in Steinhagen den Roman Doppelleben von Alain-Claude Sulzer. Erschienen ist das Buch auch als Taschenbuch schon bei Galliani für 14 Euro. Um ganz andere Themen als beim Klagenfurter Wettlesen um den Bachmann-Preis ging es vermutlich bei einem Literaturfest, das am Wochenende in Berlin über die Bühne ging. African Book Festival heißt es, und da treten 3 Tage lang afrikanische und afrodiasporische Autoren und Autorinnen auf, und Lara Sielmann war für uns mit dabei. Lara, erzähl doch mal genauer, was ist das so für ein literarischer Raum, in den du da eingetreten bist in diesen Tagen?
Ja, das ist natürlich ein sehr großer, ein sehr vielfältiger, der in Deutschland, würde ich sagen, jetzt weniger wahrgenommen wird. Hier wird der Kontinent Afrika ja oft so als ein Land, ja, gesehen. Dabei besteht er natürlich aus vielen verschiedenen Ländern, und dementsprechend groß ist eben auch die literarische Vielfalt. Und von daher passt es auch ganz gut, dass hinter dem Festival der Berliner Verlag Interkontinental steckt, der eben auf Literatur vom afrikanischen Kontinent spezialisiert ist. Und die haben das Festival schon 2018 gegründet, um eben mehr Aufmerksamkeit auch für diese Literatur zu generieren. Und ein bisschen hat sich in diesen 6 Jahren auch was verändert, hat mir zumindest die Verlegerin und Festivalorganisatorin Stefanie Hirsbrunner erzählt. Und das können wir uns mal anhören.
Es kommen immer mehr jetzt inzwischen auch Übersetzungen raus. Das war 2018 noch ganz anders, wo wir immer noch sehr wenige deutsche Übersetzungen haben. Das sieht man dann immer an den Personen, die wir bringen. Wir bringen über 50 Autoren und Autorinnen, und davon sind dann ein ganz kleiner Bruchteil ins Deutsche übersetzt. Aber ich will deswegen nicht so pessimistisch sein. Da tut sich richtig was. Tut sich aber auch ganz viel auf dem afrikanischen Kontinent. Immer mehr Häuser, Verlagshäuser kommen da auch hoch und bringen ganz, ganz tolle neue Literatur raus, die wir dann hier zeigen können.
Genau, und was ich eben auch so super finde, ist, dass sie die Kuration auch jedes Jahr in andere Hand legen. Das heißt, es sind immer unterschiedliche KuratorInnen aus dem afrikanischen Kontinent, die die jeweiligen Schwerpunkte des Festivals setzen.
Na, das ist zumindest ein abwechslungsreiches Konzept, denn andere KuratorInnen, die bringen ja dann auch jedes Mal ein anderes inhaltliches Konzept. Was war denn das dieses Mal? Was für ein Motto hatte denn die diesjährige Ausgabe?
Ja, das Motto war Queere Literatur, The Queer Edition hieß das. Und das bestand so aus 35 AutorInnen, Musikerinnen wie auch anderen Kulturschaffenden, eben aus den afrikanischen Ländern und der Diaspora. Und die haben ganz umfangreichen Einblick eben gegeben in queere Literatur aus ihren Ländern, in denen natürlich ganz viel Kulturelles und auch Debatten verhandelt werden. Und wie es zu dem Schwerpunkt kam, das habe ich dann natürlich dann auch direkt die Kuratorin des Festivals gefragt, Ifeatu Naobi, eine nigerianische Autorin und Dokumentarfilmerin.
2 years ago we had worked on an essay that I contributed in the book that Stephanie edited about interracial relationships in Germany, and I had written about a queer relationship. And from writing that and also reading the other stories, I thought, oh my God, there are so many things that we need to share.
Genau, und hat sie ihm erzählt, dass sie für ein Buch, was eben in dem Interkontinental Verlag erschienen ist, ein Essay über queere Beziehungen rausgebracht hat und über diese Beschäftigung, und dann auch, als sie die Texte der anderen AutorInnen gelesen hat, gemerkt hat, da gibt's eigentlich viel mehr zu erzählen und viel mehr zu teilen, und das wollte sie dann bei diesem Festival dann etwas nochmal ausbauen.
Und wie hat sie das dann gemacht? Also was hast du da konkret erlebt? Was war da los?
Also das waren wirklich total konzentrierte und auch sehr gut besuchte Tage, gefüllt mit Podiumsdiskussionen, Lesungen, Performances, Filmen, Konzerten, in denen es ja um Glaube, Liebe, Sex, Politik, Körperlichkeit, Form der Unterdrückung und der Dekolonialisierung ging. Also viel Inhalt. Deshalb war ich auch sehr dankbar, dass der Freitag erstmal so zu einem kleinen Speed-Dating der AutorInnen mit ihren Büchern eingeladen hatte. Das waren so ganz kurze Gespräche eben mit den AutorInnen über ihre Themen, die schön eingeführt und auch neugierig gemacht haben eben auf die kommenden Tage. Am Samstag habe ich dann unter anderem das Panel Who's Calling the Shots mir angeschaut, in dem es um Fragen rund eben um Dekolonialisierung ging, mit dem Schwerpunkt auf Homophobie in afrikanischen Ländern. Welche Rolle dabei auch die Christianisierung durch die Kolonialisierung spielte, war ein ganz zentraler Punkt. Dieses Panel war auch sehr lebendig. Es wurde dann auch noch heiß diskutiert, wie der dekolonialisierte Kontinent aussehen könnte.
Also das klingt aber doch nach ziemlich viel Diskursivem, oder?
Ja, total. Also man wurde da so richtig reingeschmissen in hochaktuelle Debatten vom afrikanischen Kontinent, was ich auch sehr bereichernd fand. Und ähnlich habe ich das auch eben bei den anderen Veranstaltungen bei diesem Festival wahrgenommen. Und das waren dann so Diskussionen ja zwischen AutorInnen aus Ländern wie Nigeria, Südafrika, Uganda oder eben auch aus der Diaspora. Also wie du gerade schon gesagt hast, ein richtiges Diskursfestival. Und ich habe dann auch noch mit einem Autor gesprochen, Siya Khumalo, ein Südafrikanischer, der das Buch You Have to Be Gay to Know God geschrieben hat. Und der hat mir dann auch so erzählt, wie befreiend sein eigenes Coming Out in seiner Heimat war.
Up until my mid-20s, I felt I was all wrong. And then I realized that because I was trying to change, that actually made me worse. And then it was by accepting myself that I could learn how to accept other people the way they really are. So acceptance was the starting point.
Genau, und er hat eben erzählt, dass er, bis er so Mitte 20 war, eigentlich so sehr gegen seine eigene Queerness angearbeitet hat, unterdrückt hat und eigentlich gemerkt hat, dass er damit eigentlich alles nur noch schlimmer macht. Und dass für ihn so die eigene Akzeptanz so der erste Schritt war, um eben dann auch andere Menschen um sich herum akzeptiert zu können.
Das klingt nach ziemlich vielen interessanten Anregungen und Inhalten und das vielleicht auch zum Weiterlesen anregt. Wie ist das, wenn jetzt dieses Festival nur einmal im Jahr stattfindet? Wo kann man sich denn in der Zwischenzeit dann noch kundig machen oder inspirieren lassen?
Also eine super Adresse ist natürlich auf jeden Fall der Interkontinental Verlag eben in Berlin. Die laden auch immer wieder zu Veranstaltungen mit ihren AutorInnen ein. Und seit 2 Jahren gibt es ja zum Beispiel auch das Resonanzfestival für afrodeutsche Literatur, das einmal jährlich im Ruhrgebiet stattfindet. Grundsätzlich, wenn man Interesse hat, sollte man einfach die Augen aufhalten, recherchieren, weil wie gesagt, die afrikanische Literaturlandschaft ist total groß, divers, und es gibt ja auch nicht deshalb nicht die eine Anlaufstelle, weil es eben auch nicht die eine afrikanische Literatur gibt.
Vielen Dank, Lara Sielmann, für diese Eindrücke vom African Book Festival, das am letzten Wochenende jetzt stattgefunden hat und das auch nächstes Jahr wieder in Berlin stattfinden soll. Und wer mehr wissen will über dieses Festival, Informationen findet man auch auf der Homepage africanbookfestival.de.